This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Der 6. Oktober 2010, 20 Uhr und fast genau 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und nachdem wir das letzte Mal schon den sportlichen Leiter hier bei uns zu Gast hatten, Günther Sebert, haben wir euch heute einen hoffentlich ebenso interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast am heutigen Abend ist der Trainer des SV Waldhof, Rainer Hollig. Hallo Herr Hollig.
Hallo, guten Abend.
Ich hoffe, wir verbringen eine interessante Stunde miteinander und ich hoffe, der Dash hat schon mal eine Frage rausgesucht. Während er die Formulierung vorbereitet, weise ich euch noch darauf hin, dass ihr euch auch direkt an unserem Gespräch beteiligen könnt. Das heißt, entweder mitdiskutieren könnt oder an den Herrn Hollig selbst eure Fragen stellen könnt. Und zwar erreicht ihr uns hier direkt im Studio unter der 0621 für Mannheim 3393 9801. Ich sage es nochmal langsam, 0621 für Mannheim 3393 9801. Und Dösch, eine Frage vorbereitet?
Nein, gib her. Ja, schönen guten Abend, Herr Ollich. Herr Ollich, Sie sind unerwartet, von meiner Sicht aus unerwartet Trainer geworden beim SV Waldhof Mannheim. Können Sie mal erzählen, wie es denn dazu gekommen ist?
Ja, in erster Linie aufgrund der Situation, dass der SV Waldhof die Lizenz nicht erteilt bekommen hat für die Regionalliga und ich Amateurtrainer ja vorher bekannterweise war, hat der Verein natürlich nach einem Trainer gesucht und hat eine interne Lösung gefunden, genauso wie ein Jahr vorher mit dem Walter Brath, der hervorragende Arbeit geleistet hat am Waldhof. Und ich denke, man hat aufgrund der Tatsache, dass man auch den Finanzrahmen etwas enger schnüren muss, intern die Lösung gefunden mit mir. Ich habe mit Günter Sebert schon in der Regionalliga trainiert. Ich kenne den Waldhof innen auswendig, weil ich schon mal 5 Jahre Trainer dort war, allerdings im Amateurbereich. Und ich glaube, das war naheliegend und bis jetzt, glaube ich, sind die Leute auch zufrieden.
Das heißt, Sie wussten schon, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie den Verein trainieren. Sind Ihre Erwartungen bis jetzt erfüllt worden oder sind Sie positiv überrascht?
Ich bin eigentlich positiv überrascht. Wir haben innerhalb von kurzer Zeit eine sehr schlagkräftige junge Mannschaft zusammengestellt und ich denke, die Ergebnisse in den letzten Wochen und der momentane Tabellenplatz zeigt eigentlich, dass wir am richtigen Weg sind, hier was aufzubauen.
Sie sprechen den Tabellenplatz an. Ich kann Ihnen sagen, mein erstes Spiel, das ich gesehen habe, war mehrere Monate nicht in Deutschland, war das Spiel gegen Kirchheim Tech. Abgesehen davon, dass ich natürlich doch sehr an diesem nicht erteilten Lizenz zu knappern hatte und dementsprechend enttäuscht war, wie wahrscheinlich viele andere Waldhof-Anhänger auch, war es für mich dann schon ein Offenbarungseid, was die Mannschaft gegen Kirchheim Tech gezeigt hat. Da hat es mir erstmal doch ziemlich die Laune verhagelt. Wie sehen Sie die Entwicklung, die sich seitdem getan hat?
Ja, als erstes muss ich mal zu Ihnen sagen, wären Sie vielleicht gegen FSV Frankfurt gekommen, hätten Sie einen ganz anderen Eindruck von unserer Mannschaft erlebt. Aber ich sage mal, die Entwicklung ist wirklich nach vorne gegangen. Kirchheim Tech war immerhin eine Mannschaft, die letztes Jahr sehr, sehr lange auf dem ersten Tabellenplatz noch vor Hoffenheim stand und eine angespielte Mannschaft hat. Und hat bis zu diesem Zeitpunkt ja auch nach ihrer eigentlichen Form gesucht. Und wir haben es natürlich an dem Tag dem Gegner sehr leicht gemacht und haben ein äußerst schlechtes Spiel, für mich vielleicht das schlechteste bisher, abgeliefert.
In dem Zusammenhang würde ich gerne die Frage von Teloke einführen. Der meint, dass er insbesondere beim Spiel gegen FSV Frankfurt schon meinte, ein Spielsystem zu erkennen, auch ihre Handschrift zu erkennen und der Eindruck hat sich danach verflüchtigt. Sehen Sie das so ähnlich?
Ja gut, Handschrift, wenn man Handschrift. Der Trainer möchte natürlich eine Philosophie durchbringen mit der Mannschaft. Es ist natürlich auch abhängig, was für Spiele man hat, A. Und B ist natürlich entscheidend, es sind sehr viele junge Leute, die erstmal mit dieser Klasse klarkommen müssen, die jetzt überraschenderweise in der Oberliga spielen, wo vorher gar nicht geplant war. Wir haben ja einige Spieler aus der A-Jugend übernommen, wie den Daniel Herrn, den Dimi Suvarov. Wir haben aus der Amateurmannschaft von meiner Mannschaft letztes Jahr den Oliver Malcho, den Matteo Don übernommen. Und das sind sehr junge Leute, die natürlich auch Zeit brauchen, um diese Philosophie umzusetzen, die wir versuchen anzubieten.
Können Sie uns mal kurz skizzieren, wie Ihre Spielphilosophie aussieht?
Ja, wir wollen eigentlich relativ viel Ballbesitz haben, wollen mit dem sehr schnellen sogenannten vertikalen Pass in die Spitze spielen und nachzurücken und hier unsere Tore zu machen. Und da arbeiten wir wöchentlich oder täglich dran. Und denken auch, dass uns das zumindest in dem einen oder anderen Spiel gelungen ist. Ich glaube, gegen Neckar Ems haben wir eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Wir haben in Links sehr gut gespielt, haben auch, denke ich, gegen Neckar Elz bis auf die letzten 2 Minuten eine sehr starke Partie gespielt.
Ja. Sie sagten ja, das ist eine sehr junge Mannschaft. Da habe ich eben die Frage dazu, wie geht ihr mit dem Druck um? Einerseits mit dem Druck, den sie vielleicht die Mannschaft sich selber aufbaut, dass sie sagt, wir wollen mit oben spielen. Zum anderen die Ansprüche, die eben von außen, sprich vom Publikum oder auch von der Presse an sie herangetragen werden.
Ich denke, der Anspruch von außen ist wahrscheinlich wesentlich höher, wie der Anspruch, den wir selbst ausgeben. Wir haben gesagt, dass wir nach dieser letzten Saison ohne Regionalliga jetzt wieder eine Mannschaft aufbauen müssen, die das Vertrauen gewinnt der Fans. Und dass man da natürlich Zeit braucht, keine Frage. Und möchte natürlich, wenn möglich, so weit, wie es nur geht, vorne mit dabei bleiben. Aber dass wir uns jetzt den Aufstiegsdruck auferlegt haben, ist, glaube ich, nicht der Fall. Und die Jungs wissen auch, damit umzugehen. Und ich denke, es ist schon wahnsinnig begeisternd, nicht nur für die Spieler, auch für meine Person, wenn wir ins Stadion kommen und haben so viele Waldhof-Fans, läuft dem Wasser kalt den Rücken runter, sage ich mal ganz ehrlich. Und den Jungs auch.
Ja, und dann schließe ich für mich die Frage noch an, wie Sie eben nach solchen Niederlagen wie gegen Kirchheim Tech mit der Mannschaft umgehen. Also wie bauen Sie die wieder auf, dass die dann einen Spieltag später auch wieder eine gute Leistung abrufen?
Ja gut, meistens trainieren wir ja einen Tag nach dem Spiel. Morgens treffen wir uns zu einer kurzen Analyse, sprechen mit der Mannschaft sachlich, versuchen Fehler aufzuzeigen und versuchen eben die Fehler in Zukunft zu vermeiden, reden und trainieren auch diese Fehler mal an. Und dann denke ich, dass die Spieler das relativ gut umsetzen und wir dann wieder nach vorne schauen und uns ab Montag mehr oder weniger auf das nächste Spiel vorbereiten.
Sie sagten, Sie wollen mit dem schnellen Pass nach vorne die Torschancen erzwingen. Haben wir dafür eigentlich das richtige Personal im Sturm?
Der Sturm ist mit dem Florian Hach, mit dem Hans Kier, der vielleicht noch leicht hinter seinen Erwartungen hinterherhinkt, und mit dem Florian Dautay drei Spieler, die sicher noch nicht diese Qualität besitzen, um das umzusetzen, was wir brauchen. Da sind wir auch noch dran, eventuell im vorderen Bereich noch etwas zu bekommen, wenn es möglich ist. Der Günter Seebert arbeitet daran. Aber ich denke, es sind auch wieder Flasi Dautay, der technisch schon ein guter Spieler ist, der auch sehr schnell ist. Dem vielleicht hoffe ich natürlich das Tor, das er jetzt gemacht hat in Durlach, dass dem das nötige Selbstvertrauen gibt und er das umsetzen kann, was wir versuchen von hinten raus zu spielen. Die Qualität haben wir sicherlich. Was wir natürlich noch etwas besser abstimmen müssen, ist Pass- und Laufwege.
Sie haben den Hans Kai angesprochen, auch von dem sich ja viele vielleicht ein bisschen mehr erhofft hatten. Hat das Zeug für die Oberliga, sich auch durchzubeißen?
Also ich denke auf jeden Fall, der Hans war natürlich, darf man nicht vergessen, in der Regionalliga beim Walter sehr, sehr lange außer Gefecht, war sehr lange verletzt und er braucht natürlich jetzt die Zeit und die muss man ihm auch geben, aber die letzten Wochen im Training hat er sich wesentlich verbessert und ein guter Hans Kai wird uns natürlich sehr, sehr gut tun, sag ich mal.
Sie sagten, Pass- und Laufwege stimmen noch nicht so richtig. Die Mannschaft spielt jetzt seit circa 2 Monaten miteinander. Was glauben Sie, wie lange brauchen Sie noch, bis Sie zufrieden sein werden mit dem Pass- und Laufwegen, mit dem Laufbereitschaft der Mannschaft überhaupt? Manchmal habe ich das Gefühl, alte Waldhof-Krankheit, keiner bewegt sich, gerade im Sturm so, ist wenig freie Position, die Stürmer laufen nicht richtig.
Also wenn ich höre, dass nach dem Schalke-Spiel in Hoffenheim, dass ein Felix Magath von einem halben Jahr Minimum spricht, bis das zusammenläuft, und ich glaube, man braucht nicht darüber zu diskutieren, sind Weltklasse-Spieler, wo Felix Magath in Schalke hat, dann muss man uns zumindest auch dieses halbe Jahr geben, um vielleicht das so einzustudieren, wie wir das gern hätten, wobei der Fußball ist nicht planbar.
Kommen wir mal auf Sie als Trainerpersönlichkeit zurück. Wie würden Sie sich denn selber als Trainer charakterisieren? Sind Sie eher so der kumpelhafte Typ oder autoritär? Wie gehen Sie mit der Mannschaft um? Es ist eine junge Mannschaft. Wie muss man mit so einer jungen Mannschaft umgehen?
Ich denke, dass man als Trainer heutzutage, die Trainertypen haben sich verändert gegenüber in den letzten 10, 15 Jahren. Man sieht immer mehr Trainer wie, ich sage jetzt Jürgen Klopp, Tuchel, sehr junge Trainer, Michael Oenning in Nürnberg letztes Jahr, immer mehr Dieter Hecking, immer mehr junge Trainer, die ein anderes Faible zu den Spielern haben. Früher hat man den Loran gehabt, die waren sehr autoritär, die Spieler konnten sich nicht melden. Ich denke eher, ich bin ein Typ zwischen Kumpel und autoritärer Person. Ich versuche den goldenen Mittelweg zu wählen. Ich mache vor dem Training leichten Spaß mit den Spielern, wenn zum Beispiel einer neue Schuhe anhat. Als Beispiel sage ich zu ihm, das sind die F50, das haben wir normalerweise Nationalspieler und jetzt trägst du die auch schon. Ne? Und das lockert ein bisschen was auf. Aber ich denke, man muss mit den Spielern anders umgehen als in der Vergangenheit. Die Spieler sind richtig gute Jungs und wenn man mit denen ganz normal spricht, wie man auch von sich gern reden wollte. Und dann, glaube ich, dann fährt man in die richtige Bresche.
Was sagen Sie dann den Spielern, nachdem sie das Spiel so, sage ich mal, unnötig verlieren praktisch empfunden gegen Neckar Elz? Da war eh noch eine was offene Rechnung. Und dann mit unnötigem Ballverlust im Mittelfeld, langer Pass rüber und so weiter. Also wirklich sich selbst nochmal unnötig in die Bredouille gebracht und damit auch wichtige 2 Punkte verschenkt. Was sagen Sie denn denen dann am nächsten Tag oder gleich danach in der Kabine?
Ja, in der Kabine war ich natürlich sehr sauer, muss ich sagen, weil man sich ein gutes Spiel kaputt gemacht hat, muss ich sagen. Natürlich bin ich auch mal ein Trainer, der aus sich rausgeht, aber der dann, wenn er zu Hause ist, das Spiel ruhig und sachlich analysiert und das am nächsten Tag mit der Mannschaft bespricht und die Fehler versucht aufzuzeigen und die Spieler natürlich darauf hinweist, dass man in solchen Situationen natürlich auch vielleicht mal dieses machen sollte, was Sie eben angesprochen haben, den Ball einfach mal auf die Tribüne oder in die Ecke laufen oder eben den Ball zirkulieren lassen, weil das wäre zu dem Zeitpunkt möglich gewesen. Wir hatten genug freie Spieler.
Und da sind die Spieler dann auch einsichtig oder sagen die, nee, damit habe ich eigentlich nichts zu tun?
Ich empfinde es zumindest so, wenn ich im Fasilia im Fitting was sage. Dass
den habe ich jetzt auch gemeint.
Ja, denke ich mir. Der nickt mit dem Kopf und sagt, ja, Trainer, das ist schon gut.
Ja, wenn wir gerade bei Spieler sind, der Klaus Giasula, der hat ja am Anfang der Saison auch ein paar Mal recht unglücklich gewirkt, sage ich mal, bei verschiedenen Gegentoren. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hat er sich stabilisiert, auch weil er auf der Position umgesetzt wurde.
Das ist genau richtig. Der Klaus ist natürlich ein Spieler, der in der Innenverteidigung alles spielerisch lösen möchte, weil er ein sehr guter Fußballer ist, weil er am Ball sehr stark ist. Es ist nicht der Spieler, der jetzt, wie sage ich mal, wie der Dennis Geiger, der vielleicht technisch nicht so einen hohen Stellenwert hat, aber der sehr konsequent ist, sowohl im Kopfballspiel auch im 1-gegen-1-Verhalten. Der Klaus möchte immer das spielerisch lösen und ich denke einfach, er hat auch bei der einen oder anderen Situation, wo wir auch ein Tor bekommen haben, sehr unglücklich gewirkt, hat es mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht, aber ich denke, die Position im Mittelfeld auf der Sechserposition mit Marco Lapping oder mit Daniel Herrmann, je nachdem, bekommt ihn wesentlich besser.
Sie sprechen Marco Lapping an. Wilma Santos hat in letzter Sekunde noch seine Fragen eingereicht. Ivo hat ein bisschen rumgeflucht. Wilma, das war fast schon zu spät. Er würde trotzdem gerne wissen, welche Rolle Marco Lapping in Ihrem Konzept aktuell bzw. langfristig spielt. Ich muss dazu von meiner Seite anmerken, ich finde, er ist ziemlich oft verletzt. Wie schätzen Sie trotzdem die Situation ein?
Ich glaube, der Marco, rein von seinem fußballerischen Können, ist der Marco für jede Mannschaft enorm wichtiger Spieler, mit 31 auch sehr erfahren. Natürlich die Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwerfen, ist mal so, aber dadurch kann der Marco natürlich nicht immer diese Leistung abrufen, die man eigentlich als Trainer und als Zuschauer von ihm erwartet, weil es doch für mich ein hervorragender Fußballer ist, aber von seiner konditionellen Seite her 90 Minuten schwer durchspielen kann auf einem hohen Tempo, weil er eben in der Vorbereitung lange verletzt war. Und wenn er mal das schafft, dass er verletzungsfrei bleibt, was ich dem Marco von Herzen gönne, dann ist er natürlich für uns gar nicht zu ersetzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wenn wir bei Spielern sind, möchte ich auch gerade nochmal die Torwartfrage ein bisschen hier in den Raum stellen. Also Markus Kolke hat ja wirklich einige grandiose Taten vollbracht, allerdings auch so 1-2 Gegentore mit verschuldet. Sie haben an ihm festgehalten, haben jetzt auf der 1 noch, also mit der Spielernummer 1, den Kenneth Kronholm, der ja auch sehr stark, ein sehr starker Tormann ist, der auch aus der Regionalliga kommt. Wie sieht es da im Moment aus im internen Positionskampf?
Ja, das sind beides für diese Klasse außergewöhnlich gute Torhüter. Ich denke, dass diese Position, dass das die einzige Position ist, wo man bedenkenlos sagen kann, da sind wir top besetzt, wirklich top besetzt. Ich glaube aber auch, der Kenneth Kronholm, wir sprechen immer im Training mal miteinander, der Kenneth ist noch nicht bei 100%, aufgrund dessen, dass er etwas später zu uns stieß, hat er auch die Vorbereitung versäumt, hat nur für sich trainiert und da muss er jetzt noch ein bisschen aufholen, aber ich glaube, der Markus und der Kenneth schauen sich gegenseitig hoch und hier ist absolut, sind wir hier top besetzt.
Ich hätte noch eine Frage zu den vom Steward möchte ich mal ganz stellen, wenn wir gerade bei Leistungsträgern sind, auch ab wann wird mit Leistungsträgern Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt, fragt er. Also ob das relativ frühzeitig passiert oder dann eher spät?
Ja, da bin ich eigentlich der verkehrte Ansprechpartner, weil ich bin eigentlich nur Trainer. Das ist Günter Seebert sein Part. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn man so in die Rückrunde reingeht nach Weihnachten, wenn die ersten Trainingstage vorbei sind und es kristallisiert sich raus, wo unser Weg hin tendiert. Ich hoffe, er bleibt so, wie er im Moment ist. Und dann denke ich schon, dass der Günter Seber da relativ früh die Gespräche mit den Spielern, die wir weiter verpflichten möchten, aufnimmt.
Und haben Sie da konkrete Kandidaten schon?
Ja gut. Also anders formuliert, welche Spieler sind denn diejenigen, mit denen Sie ganz gerne das Gerüst aufbauen würden für die nächsten Jahre?
Ach Gott, so global, ich sage auf jeden Fall, sollte man Spieler wie den Juri Krause, wenn es möglich wäre, weiter verpflichten. Den Dennis Geiger ist auch ein sehr guter Typ als Mensch, muss man sagen. Die Torhüter allemal. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, Benny Waldecker kann ich mir vorstellen, der kann in Zukunft auch wieder eine Führungsrolle übernehmen, ist auch im Moment noch auf dem Wege zu seiner Topform, ist auch vielleicht bei 80% der Benny, wenn man überlegt, wie der Benny früher beim SV Waldhof gespielt hat, überragend, für mich überragend, sucht im Moment auch noch die Form, aber er spielt ja ständig, ich denke mal, über Spiele kann er das sicherlich schaffen. Das sind so Spieler und vor allen Dingen junge Leute wie der Dimitar Suvorov, die noch Entwicklungspotenzial haben, der Daniel Herm, sollte man schon versuchen, längerfristig an den Verein zu binden.
Auch wieder Wilmar Santos würde in dem Zusammenhang ganz gern wissen, wie Sie verhindern wollen oder ob Sie vielleicht verhindern können, dass nach dieser Saison das Team wieder komplett auseinanderbricht.
Ja, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwer zu sagen, meistens hängt es ja damit zusammen, wie der Erfolg einer Mannschaft heißt. Ich kann mir vorstellen, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt und bleibt sehr lange hier vorne, kann vielleicht einen Aufstieg sogar packen. Ich glaube, dann möchte jeder am Waldhof spielen, weil es gibt wenige Mannschaften in unserer Umgebung, die in so einem Stadion spielen, sage ich mal. In der Oberliga ganz wenige, wenn ich glaube überhaupt keiner. Und in der Regionalliga, wenn ich überlege, SV Sandhausen zum Beispiel hat 1400 Zuschauer. Wir haben gegen Kirchheim 2400 oder gegen Negaels 2300 beim schlechten Wetter, wo noch die Adler zu Hause spielen. Ne? Also in so einem Fall, glaube ich, haben die Spieler hier das Optimale, auch von den Trainingsmöglichkeiten sehr gut.
Da fragt auch der Theloke, ob Sie regelmäßig die Spieler der U23 sehen und wenn ja, glauben Sie, dort sind Spieler mit Potenzial, die auf Sicht auch in der ersten Mannschaft weiterhelfen könnten?
Sofern wir nicht zum gleichen Zeitpunkt spielen, versuche ich schon die U23 zu sehen. Ich war jetzt am Samstag wieder draußen gegen Mosbach, weil auch drei Spieler von unserer Mannschaft gespielt haben. Natürlich sind hier viele junge Spieler, die vielleicht noch ihre Zeit brauchen, aber wir versuchen natürlich, wenn es möglich ist, den einen oder anderen Spieler mal mit einzubeziehen. Aber die Mannschaft hat es sehr, sehr schwer, weil sie auch auf den letzten Drücker zusammengestellt wurde. Und der Trainer hat hier eine äußerst, äußerst schwere Aufgabe.
Sie sagen, auf den letzten Spieler ist die Mannschaft zusammengestellt gewesen, also die andere Mannschaft. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserer Mannschaft in der Situation, wo wir gerade sind? Haben Sie damit gerechnet, dass wir doch eine relativ gute Rolle spielen, so wie wir sie jetzt spielen? Oder sind Sie doch ein bisschen überrascht, dass, ich sage jetzt mal, ich finde, eigentlich spielen wir nicht so wahnsinnig toll, aber die anderen spielen noch schlechter wie wir? Sehen Sie das auch so? Oder?
Ich sage auf jeden Fall,
also mich wundert schon ein bisschen. Ja. Ich finde, wir haben relativ wenig souveräne Spiele. Wir haben auch relativ wenig, finde ich, Torschancen, die wir uns rausarbeiten. Auch gar nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen, wenn man jetzt mal die anderen Mannschaften im Vergleich nimmt. Und trotzdem stehen wir eigentlich sehr gut da. Sind gut. Sie da ein bisschen überrascht?
Ja gut, wir haben punktgleich mit dem zweiten und dem ersten. Wir haben 15-9 Tore. Ich glaube, Nega Gmünd hat 19 Tore. Nöttingen hat 21, haben aber beide ein Spiel mehr, also wir können hier noch nachlegen, keine Frage.
Bei wie viel Prozent sehen Sie das Leistungsvermögen der Mannschaft momentan? Würdest du ganz gerne wissen?
Ja, ich glaube, das Leistungsvermögen ist schon relativ hoch. Ich glaube schon, dass wir bei 75, 80% liegen, also 20% ist noch drin. Und Ich denke, die Mannschaft kann das schaffen.
Da schon ein bisschen schnell. Ich wollte noch auf die A- und die B-Jugend zurückkommen. Also da fragt auch der Stuart. Vor kurzem stand in der Presse, dass der SV Waldhof anstrebt, vom DFB als Nachwuchsleistungszentrum anerkannt zu werden. Welche Vorteile erhoffen Sie sich dadurch zum Ersten? Dann könnten damit bereits Spieler aus der B-Jugend unter Vertrag genommen werden und trainieren aktuell schon talentierte A-Jugendliche mit der ersten Mannschaft mit.
Ja, das Problem ist halt, dass wir bei guten Spielern, die schon in der Vergangenheit ich sage jetzt mal, in Ländermannschaften Berufungen bekamen, dass die dann den Verein wechseln, ob das zum KSC ist oder zu Hoffenheim. Das ist natürlich ganz enorm wichtig, in welcher Klasse auch die Ligamannschaft spielt. Deswegen wäre das ja für den Verein insgesamt sehr gut, wenn man wieder in die Regionalliga oder gar noch höher kommen könnte. Dann könnte man auch die Spieler besser binden.
Und trainieren im Moment schon aktuelle A-Jugendliche in der Mannschaft mit?
Nein.
Nicht.
Ist auch übrigens nur, oder ein Großteil der A-Jugend ist junger Jahrgang, also können nächstes Jahr noch spielen.
Gut, dann schreibt der Stuart hier auch noch, nach dem Spiel gegen Hollenbach konnte ich beobachten, wie Sie sich mit Josef Famayer unterhalten haben. Geht da was?
Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, der Josef, als er noch in Crailsheim war. Und er ist natürlich jetzt nach wie vor ein interessanter Spieler, aber ich glaube, vom Alter her würde er nicht mehr zu uns passen, denke ich mal.
Vom Tore schießen aber schon.
Wenn er die bei uns auch macht.
Das Problem haben wir ja immer wieder beim Waldhof, dass bei uns vermeintlich oder auch nicht vermeintlich gute Stürmer kommen und die bei uns dann gar nichts oder wenig reißen und dann sind sie wieder weg und spielen wieder gut. Woran liegt's?
Ja, vielleicht.
Oder können sie dem gar nicht zustimmen?
Teilweise ja, aber manchmal ist es auch so, dass die Spieler nur kurzfristig treffen und wir eigentlich gar nicht die ganze Saison oder den ganzen Werdegang eines Spielers verfolgen, der wie der Krasnitschi, der schießt jetzt ein paar Tore in Groß-Asbach. Keine Frage, vielleicht kam man mit dem Trainer nicht klar oder wie auch immer, kann ich im Moment nicht sagen. Aber viele Spieler sind da nur kurze Ekoto. Ekoto zum Beispiel hat auf dem Waldhof relativ wenig getroffen, hat in Hoffenheim auch nicht viel gerissen. Und es sind auch Spieler, die kurzfristig dann in Form auflaufen, aber über die lange Zeit mit Sicherheit keine Tore mehr schießen.
Kommen wir nochmal zurück zur Mannschaft. Welchen Mannschaftsteil würden Sie sich denn ganz gerne noch Verstärkungen wünschen?
Die Frage ist genau passend zu der Vorfrage mit Stürmer. Natürlich wollen wir oder könnten wir im vorderen Bereich, sprich im Sturm, schon noch jemanden gebrauchen, weil ein Spieler außer Form, ein Spieler vielleicht verletzt, haben wir nur noch einer und das ist zu wenig. Also 4 Stürmer brauchen wir ein Minimum. Und wenn dann noch einer da ist, der uns nach vorne schießt, gerne.
Das heißt, Sie sind im Prinzip mit dem aktuellen Kader, was jetzt Mittelfeld und Abwehr anbelangt, zufrieden und glauben, dass wir da mit der Mannschaft auch eine gute oder mit den Teilen der Mannschaft auch eine gute Rolle spielen können.
Wenn man denkt, in was für einer kurzen Zeit der Günter Seber die Mannschaft hat zusammenstellen müssen, kann man im Moment oder muss man im Moment sogar zufrieden sein, weil wir glauben, absolut im Soll zu sein.
Vorhin haben Sie uns irgendwas erzählt von einem Stürmer, der eventuell noch verpflichtet wird oder der bei uns zur Probe trainiert hat.
Ja.
Wie sieht es da aus?
Es war ein Stürmer, der aus Unterharing kam, war mal 2 Tage hier, hat einen richtig starken Eindruck gemacht, konnte aber nicht verpflichtet werden, weil er weiß nicht, ob das berufsbedingt ist oder auch sportlich bedingt, weil er in die USA wollte und so viel mir bekannt ist, möchte er im Oktober wieder zurück sein in Deutschland. Ich denke, dass der Günter Seber dann noch Kontakte zu ihm hat.
Gestern kamen Gerüchte auf, dass wir einen Stürmer neu verpflichtet hätten mit Dennis Wiedetz, der von den Stuttgarter Kickers kommt. Können Sie dazu was sagen?
Ja, der Dennis war letzte Woche schon bei uns mal 2-3 Tage zum Training. Ist ein 19-jähriger junger Mann, der aus dem FC Heilbronn rausstammt, der im Sommer zu Stuttgarter Kickers wechselte. Und der eigentlich aber kein Stürmer ist. Es ist eher einer der hinteren Spitzenspieler, die sagen wir so ein verkappter Zehner. Und ein sehr guter Fußballer, junger Mann, passt genau zu uns. Und der wird ab Winter, also ab der Rückrunde, bei uns dabei sein.
Das heißt, der ist sicher dabei?
Ja.
Und darf ab der Rückrunde erst spielen, weil er schon gespielt
hat? Weil er schon angespielt hat bei Stuttgarter Kickers.
Das heißt, es ist Geld da?
Ob das unbedingt auf finanzieller Basis klar gemacht worden ist, glaube ich nicht. Es ist ein Spieler, der eigentlich in diese Rahmenbedingungen, die der Waldhof im Moment hat, reinpasst und ich glaube, es ist okay.
Über die Rahmenbedingungen unterhalten wir uns vielleicht später nochmal ein bisschen. Ivo, willst du noch was sagen oder Musik machen? Oder der Schredder hat neben mir Platz genommen. Lieber Achim, stell bitte deine Frage.
Tja, okay, würde ich sagen, erstmal haben wir noch ein paar offene Fragen aus dem Forum, bevor ich jetzt irgendwie meinen Fragen losbresche. Was haben wir denn noch offen? Gute Frage. Genau, da gibt es eine ganz unverschämte Frage in die Richtung vom Fußblume. Hallo Herr Hollig, gibt es in Ihrem Vertrag eine Aufstiegsprämie?
Die kommt jetzt ja wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissen, Schredder.
Du hast mich rausgebracht.
Ich denke, die Frage hat sich bei meiner Verpflichtung eigentlich nicht gestellt. Sollten wir wirklich so nah am Aufstieg sein? Ich glaube, da kann man mit Günter Seebert sicherlich drüber reden.
Okay. Dann bringen wir es mal wieder in die Spur, da komm.
Jetzt stehen wir wirklich ein bisschen unvorbereitet da mit vier Moderatoren und keiner hat sich so drauf vorbereitet. Kommen wir doch mal auf die Situation außerhalb des Vereins zu tun, das heißt direkt zu Ihrer Person, die neben Ihnen auf der Bank sitzt. Sie haben vorhin gesagt, Günter Seebert ist ein Freund von Ihnen. Es gibt immer wieder Leute im Forum, die unterstellen, dass Sie im Prinzip nur deshalb den Job bekommen haben. Manche unterstellen auch, dass das eigentlich schon dem Herrn Seebert sein Plan war, von Anfang an Sie da zu installieren. Es gab da durchaus böse Diskussionen drüber. Wie stehen Sie zu diesen Gerüchten und stört es Sie, dass Günter Seebert neben Ihnen auf der Bank sitzt?
Also, ich glaube, das ist Schwachsinn, wenn der Günter Seebert oder der Günter Seebert kann das nicht allein entscheiden, es entscheidet ja der Verein mit. Und ich denke einfach mal, es hat sich einfach so ergeben, aufgrund der vorher schon erwähnten Situation, dass waren sicherlich zig Trainer, die sich im Internet oder auf der Geschäftsstelle beworben haben, aber die vielleicht auch nicht in den Finanzrahmen die falschen Voraussetzungen zu dem Verein gehen wollten. Die dachten, man kann immer noch unter Vollprofibedingungen arbeiten. Das geht natürlich nicht mehr bei den Finanzen. Und ich glaube, bevor ich beim Waldhof war, habe ich schon in Weinheim trainiert, war mit dem Günter Seebert in der Regionalliga, war ehemals, was die wenigsten wissen, weil sie halt noch jünger sind, habe schon, als der Valentin Herr in der zweiten Liga war, war ich schon Amateurtrainer und war in der zweiten Liga mal ein Vierteljahr Co-Trainer mit dem Roland Dickhieser. Also ich glaube, vom Fachlichen her ist es sicherlich bedenkenlos gewesen. Die Frage ist halt mit Sicherheit, dass ich mir auch das zugetraut. Der Günter Seebert fragte mich, ob ich mir das zutraue, ist keine Frage. Warum nicht? Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich noch Stellung nehmen. Ja, der Günter Seebert, der Uli Hoeneß war 25 Jahre oder 30 Jahre neben all den Trainern gesessen. Also der Günter Seebert, muss ich sagen, als ehemaliger Trainer auch, der weiß, wie man damit umgeht, und er fragte mich, ob ich was dagegen hätte. Wer neben mir auf der Bank sitzt, ist mir eigentlich völlig egal. Tatsache ist, der Günter Seebert lasst mich arbeiten, redet mir nicht rein. Wenn wir was zu besprechen haben, besprechen wir das mal unter der Woche in irgendeiner Form, wie das auch Normalität ist zwischen Trainer und sportlichem Leiter plus dem Co-Trainer Andreas Klaus. Also mir macht das gar nichts aus.
Das heißt, während der laufenden Partie unterhalten Sie sich nicht mit Herrn Seebert über das Spiel?
Keinesfalls.
Und Sie haben auch nicht das Gefühl, dass Ihre Autorität untergraben wird, wenn der Günter nebendran sitzt?
Zumindest habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Die Spieler hören auf die Anweisungen von mir und vom Andreas. Und der Günter hält sich da wirklich so zurück, wie man das in diesem Job auch tut.
Okay. Kommen wir mal zu dem zweiten Wettbewerb, in dem wir noch vertreten sind, den Badischen Pokal. Das ist von Fanseite auch sehr unangenehm, wie der sich die letzten Jahre entwickelt hat. Nichts dagegen, dass man mal gegen einen höherklassigen Gegner oder vielleicht sogar auch gegen einen in derselben Klasse verliert, aber dass man gegen unterklassige Gegner große Chancen auslässt, das ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil eben mit diesem Gewinn des Badischen Pokals eben auch die Teilnahme beim DFB-Pokal zusammenhängt, die unter Umständen auch finanziell sehr lukrativ sein kann, was uns natürlich nur Nutzen bringt. Was haben wir da zu erwarten dieses Jahr? Wie stellen Sie die Mannschaft ein, dass wir da nicht enttäuscht sind, wenn Sie gegen, keine Ahnung, wer
so alles kickt? Ja, also man muss vielleicht kurz dazu sagen, wenn Sie sich die Frage kurz merken, irgendwie, dass wir jetzt am Samstag im Badischen Pokal in Badisch-Sibirien beim VfB Üsigheim antreten. Das liegt irgendwo bei Tauberbischofsheim in der Nähe.
Genau.
Und das ist ein Landesligist. Nur kurz als Einschub.
Ja. Ja, gut. Natürlich. Wie schon in den vergangenen Höfner Cup-Spielen gehen wir das Spiel genauso an, wie wir in die Punktspiele gehen. Also die Mannschaft ist mit Sicherheit top vorbereitet, die Mannschaft weiß, um was es geht. Und wir möchten natürlich da auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen, um vielleicht dann ein Heimspiel zu bekommen, gegen wen auch immer. Aber Tatsache ist, dass, was Sie sagen, dass das enorm wichtig ist, auch für die Zukunft des SV Waldhof. Und es wäre natürlich nichts Schöneres, mit dem SV Waldhof im DFB-Pokal zu stehen und das erste Spiel vielleicht zu Hause gegen namhaften Gegner, egal gegen wen, aber einen namhaften soll es schon sein. Aber dazu brauchen wir noch 3 Spiele Minimum, um hier weiterzukommen. Aber am Samstag wollen wir auf jeden Fall in Üsigheim gewinnen, auf jeden Fall.
Und die Möglichkeiten, Pokal zu gewinnen, sehen Sie auch schon?
Also man sollte mit einer, wenn nicht alle Dämme brechen, wenn die Mannschaft ganz normal vorbereitet hingeht und weiß, dass ein Pflichtspiel ist, und ich glaube, das vermitteln wir schon die ganze Woche, der Andreas Klaus und meine Person, dann denke ich, dass wir die Hürde Üsigheim vom Grundsatz her schaffen müssen.
Hm. Nee, klar, aber jetzt auf dem Gesamtpokal gesehen, also da sehen Sie auch durchaus Möglichkeiten, den Pokal
zu machen. Man muss halt sehen, es sind noch Mannschaften, Nötting ist noch im Pokal, SV Sandhausen im Pokal, immerhin Drittligist. Es sind sehr, sehr schwere Mannschaften noch, Neckar Elz ist noch im Pokal, also es sind nicht irgendwelche Mannschaften, es sind schon gute Mannschaften. Ne? Und wenn man natürlich in den DFB-Pokal möchte, muss man natürlich gegen alle gewinnen.
Da hätte ich noch eine Frage dazu. Wie gelingt es Ihnen gegen so einen Gegner, also Zweitklassen tiefer, noch dazu namhaft unbekannt, also namentlich unbekannt eigentlich bisher, so eine Spannung aufzubauen bei der Mannschaft, dass die auch wirklich zum Spieltag dann auf dem Punkt fit ist und auch den Gegner nicht unterschätzt?
Ja gut, hin und da gibt man den Slogan aus, wir fahren nach Berlin. Und ich denke mal, das ist Motivation genug für die Spieler.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja doch immer wieder so, dass man gegen solche doch unterklassigen Gegner unnötig verliert. Mir fällt da Forst ein oder sowas. Da habe ich mir schon, wie wahrscheinlich die Spieler, auch schon eine Runde weiter gesehen. Woran liegt es denn dann doch, dass man gegen so jemanden verliert?
Ich denke, hauptsächlich liegt es im Kopf, das ist ein Bereich. Es ist ja unmöglich, dass Forst besser Fußball spielt als der SV Waldhof in der Regionalliga. Kann ja normalerweise gar nicht sein. Die Spieler von Forst kommen noch von der Malerstelle oder kommen vom Kfz-Betrieb noch so eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel. Der SV Waldhof bereitet sich vor, kann morgens noch trainieren, oder die Spieler essen vorher was, fahren gemeinsam im Bus. Ist natürlich klar, dass das nur eine Kopfsache ist, weil die Mannschaft oder der individuelle Spieler da denkt, das mache ich so im Vorbeigehen, das ist ja nur Forst, Landesligist, aber so ist es ja auch in der Bundesliga. Normalerweise kann man ja nie davor ausgehen, dass Bayern München oder Werder Bremen oder Dortmund oder HSV, dass die beim Oberligist ausscheiden im DFB-Pokal, wo es um so viel geht für diese Vereine, von den Finanzen her schon. Und das sind einfach Dinge, die spielen sich im Kopf ab, und das sind weder fußballerische Qualitäten noch sonst was. Ich denke, hauptsächlich sind das Dinge, weil man diese Mannschaften zu leicht nimmt und glaubt, da kann man mit Hagespitze 1, 2, 3 gewinnen. Man muss hier genauso konzentriert vorgehen wie in einem Pflichtspiel, also sprich in einem Punktspiel gegen Gegner wie Nötting, wie Neckar Elz oder wie auch immer.
Sehen Sie da vielleicht allgemein jetzt zum Saisonstart vielleicht auch noch einen Punkt, so eine Kopfsache, dass die Mannschaft dann teilweise vielleicht am Anfang auch noch nicht so hundertprozentig in der Liga angekommen war? Also Beispiel ist gerade, ich glaube, ein Rems war das Spiel. Da hatte ich so den Eindruck, als wir dann der Rückstand kassiert haben, nach der Pause ist die Mannschaft mal explodiert. Also hat sie richtig gebissen, und dann ist auch ein ganz anderes Spiel gewesen.
Ja gut, wir haben in der Halbzeitpause auch angesprochen, dass wir den Gegner massiver unter Druck setzen müssen, dass wir den Gegner zu Fehlern zwingen müssen. Vorher haben wir relativ verhalten gespielt, haben zu spät den Gegner attackiert und dadurch haben wir natürlich dem Gegner, waren viel zu weit weggestanden, haben dem Gegner relativ viele Freiheiten gelassen und in der Oberliga nutzen die Gegenspieler einfach die Freiheiten. Wenn man unsere Spieler die Freiheiten gibt und gönnt, die Spieler haben, nutzen sie diese auch.
In dem Zusammenhang vielleicht die Frage von Teloke. Er würde ganz gerne wissen, was der Mannschaft noch fehlt, um ganz vorne dabei zu sein. Die formuliere ich ein bisschen um am Schluss ganz vorne dabei zu sein.
Ja, ich denke, die Mannschaft als solches lebt natürlich auch von den Spielen. Wir haben jetzt 10 Spiele um. Es wäre jetzt hypothetisch zu behaupten, diese Mannschaft ist nach 30 Spielen Erster. Wäre natürlich gut, wenn man das schon vorab sagen könnte, aber ich glaube, die Mannschaft braucht noch mehr Stabilität, sie braucht noch mehr Kontinuität und wenn das eintrifft, dann denke ich schon, dass wir in Wörtchen ganz vorne mitreden. Und vielleicht im Winter, man weiß nie, tut sich noch was mit dem Spieler, vielleicht mit dem Stürmer noch. Und dann haben wir auch erhöhte Qualität im Kader und das bringt uns sicherlich auch weiter.
Also wenn Sie gerade die Stabilität in der Mannschaft ansprechen, wen kristallisieren sich für Sie schon so Stützen des Teams raus und wenn ja, wer?
Ja, ich denke, der Markus Gulger, Torwart, auch der Kenneth Kronholm, also habe ich keine Bedenken, wenn dem Markus heute was passiert, haben wir Kenneth Kronholm genauso ein guter Torwart. Ich glaube, mittlerweile kann man auch sagen, dass so ein Dennis Geiger, der aus Uerdingen kam, der stabil hinten ist. Ich glaube, der Juri Krause ist ein ganz guter Mann. Ich denke, Vasilja, der läuferisch sehr hohe Qualitäten hat, der vielleicht den einen oder anderen Fehler im Passspiel, wenn er sich den Ball erkämpft hat, wo er sich noch etwas verbessern muss, sprich einfacher spielen, verbessern eigentlich nicht, weil er technisch sehr gut ist. Er muss einfacher spielen, er wählt immer den schwierigen Pass. Und ich glaube, solche Spieler können uns Benny Waldiger, Christian Gmünder leider Gottes jetzt verletzt, aber das sind Spieler, auf die bauen wir schon. Und dann die jungen Leute, die sicherlich noch Potenzial haben. Also ich glaube, es ist ein Großteil der Spieler, auf die man bauen kann.
Sie haben jetzt fast die ganze Mannschaft genannt. Da würde mich mal interessieren, wie ist denn eigentlich die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Zieht sie gut mit? Es gibt Grüppchenbildung. Gibt es da welche, die sich als Führungsspieler auch außerhalb des Platzes etabliert haben? Machen die was zusammen? Wie muss man sich das vorstellen?
Weil, also ich habe jeden Tag Training, macht mir Spaß, muss ich sagen, weil die Spieler kommen gerne ins Training, melden sich sogar freiwillig, wenn der Andreas Klaus Vormittagstraining anbietet, einmal die Woche, wenn es möglich ist. Also muss man mal weit und breit suchen, wenn sich Spieler freiwillig melden. Es gibt Trainerkollegen, die sagen, wenn wir viermal die Woche trainieren möchten, sagt schon der eine oder andere Spieler, oh, das ist aber viel. Aber bei uns sind viele Spieler dabei, die es möglich machen können, weil wir sind ja keine Vollprofis mehr, zum Teil Studierende oder welche, die sich einen Job gesucht haben und einem Job nachgehen. Ich denke mal, die Stimmung in der Mannschaft ist eigentlich gut, die ist locker, wir verbreiten auch Lockerheit oder ich verbreite auch Lockerheit, aber ich glaube auch, die Mannschaft unternimmt was, wenn ich recht weiß, waren es am Samstag mit einem Großteil der Mannschaft irgendwo essen, also sind permanent unterwegs und sofern es nach dem Spiel ist, habe ich auch nichts dagegen, im Gegenteil, das schweißt die Mannschaft auch außerhalb des Feldes zusammen.
Wenn wir gerade bei der Mannschaft sind, es gibt ja doch noch einige Verletzte. Wenn ich es jetzt richtig auf der Liste habe, sind das Christian Gmünder, Dennis Geiger und Matteo Dorn, die zurzeit irgendwie ausfallen. Habe ich alle aufgezählt?
Marius Schuschko hat sich am Sonntag einen leichten Faserriss zugezogen bei der U23. Der fällt mit Sicherheit diese Woche auch aus.
Okay. Christian Gmünder, wie lange wird es bei dem dauern, bis der hat sich, glaube ich, die Schulter oder den Oberarm gebrochen?
Nee, die Schulter ist der Matteo Dorn, der Christian Gmünder, der hat einen Einriss an Muskelfaser und der wird sicherlich noch, ich hoffe es, nur 14 Tage, aber es könnte auch 3 bis 4 Wochen dauern.
Okay, und Dennis Geiger, wie sieht es bei dem aus?
Dennis Geiger hat mit dem Lauftraining diese Woche wieder begonnen. Gehe natürlich davon aus und hoffe auch, dass der Dennis am Samstag einsetzbar ist.
Das hören wir doch gerne. Dimi Suvorov hat in einem Spiel der zweiten Mannschaft die rote Karte gesehen gehabt. Der war gesperrt auch für die erste Mannschaft. Wann darf der denn wieder spielen?
der ist ab sofort wieder spielberechtigt.
Auch das hören wir gerne.
Ist es nicht sehr ärgerlich, dass ein Spieler, der eigentlich auch bei uns spielt, bei der zweiten eine rote Karte kriegt? Müssen Sie mit gleich einen Hals umdrehen? Warum hat er die gekriegt?
Ich habe ja das Spiel gesehen. Ich sag's jetzt mal. Er wusste nicht, der Dini, dass Blinder ein Schimpfwort ist zum Schiri. Da haben wir ihn natürlich nach dem Spiel aufgeklärt und haben ihm gesagt, und da sagte er, so locker wie der junge Mann ist, ist ein super Typ, muss ich sagen, sagt er, ja, Trainer, der Marco Lapping, was der als zu den Schiedsrichter sagt. Habe ich natürlich gesagt, die Geldstrafe für den Dimi Suvarov zahlt natürlich der Marco, weil das ein Vorbild war.
Naja, die Stimmung scheint ja wirklich gut zu sein. Ich würde mal ganz gerne einen anderen Punkt aufmachen. Eigentlich sind wir jetzt relativ gut bei der Liga dabei. Ich finde, die Stimmung innerhalb des Stadions ist auch gut. Auch die anwesenden Personen sind doch so, wie man sieht, oder eigentlich ein bisschen besser, wie man erwartet, finde ich zumindest. Sind Sie da nicht ein bisschen enttäuscht, dass jetzt sich innerhalb des Vereins doch ein bisschen wenig tut, was jetzt Präsidium angelangt, dass trotzdem die Wirtschaft nicht anspringt und das Umfeld in Mannheim sich nicht so entwickelt, dass man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt wieder ganz unten gelandet, tiefer geht es hoffentlich nicht mehr, aber wir bräuchten noch Unterstützung, und wie sehen Sie das persönlich?
Natürlich ist es sehr schwer, im Präsidium auch einen Präsident, sage ich mal, zu finden, aufgrund der Konstellation des SV Waldhofs. Und in der Vergangenheit ist natürlich viel Blech zertreten worden. Und das muss man natürlich sukzessive aufarbeiten, keine Frage. Eichbaum hat jetzt mal den Vorreiter gemacht, die uns unterstützen. Und ich denke, es gibt mit Sicherheit noch Firmen oder Unternehmen in der sogenannten, ich schweife jetzt mal aus, Metropolregion, die sicherlich auch vielleicht dem SV Waldhof guttun würden und die sich doch im Klaren sein müssen, was war ein Anziehungspunkt Fußball generell ist, wenn man sieht in anderen Städten, was da möglich ist durch den Fußball, ob das in Dresden, ob das in Braunschweig ist, ehemalige Traditionsclubs, die auch wieder Waldhof ganz oben waren und dann mal tief gefallen sind und trotz alledem jetzt wieder den Anschluss haben. Also ich denke schon.
Aber im Gegensatz zu denen, da tun wir uns doch wirklich sehr schwer. Ich meine, ich selber sehe das schon auch so. So Gegner wie Offenbach oder als Kaiserslautern, das kann man ja gar nicht mehr als Gegner sehen, weil die sind ja meilenweit von uns entfernt. Aber es gibt doch Vereine, die uns auch immer mal richtig schlecht gingen dazwischen, aber die haben sich immer wieder berappelt. Während bei uns gibt es eigentlich mehr oder weniger nur eine Richtung. Woran liegt's?
Gut, ich sag mal, außer dass wir letztes Jahr die Lizenz nicht bekommen haben, die Mannschaft war in der Regionalliga, wo auch Hessen-Kassel zum Beispiel ist. Hessen-Kassel war auch mal Bezirksliga, finanziell ganz am Ende. Es gibt Vereine, die hört man gar nicht mehr im Fußballkreis, die früher mal auch ganz, ganz oben waren. Und ich kapiere mal, sehen Sie, SV Alsenborn und, gibt es genug, Wattenscheid 09. Ich denke einfach, es ist auch eine Frage der Kontinuität innerhalb des Teams, und die Mannschaft muss natürlich den Vorreiter spielen, keine Frage. Ist die Mannschaft gut, spielt guten Fußball, spielt attraktiven Fußball, kann man vielleicht den einen oder anderen begeistern, ist enorm wichtig, dass die Mannschaft da in Vorgabe tritt. Aber es ist im Moment auch bei uns sehr schwer. Wir haben halt mit den Handballspielern aus Krötzing, mit den Rhein-Neckar-Löwen und mit den Adlern natürlich auch eine enorm starke Konkurrenz in den letzten Jahren bekommen, die man einfach nicht so einfach auslöschen kann. Muss man auch verstehen.
Wenn Sie das ansprechen, wie wichtig halten Sie da, dass wir möglichst bald irgendwie wieder sportlich auch weiter nach oben kommen, das heißt zumindest mal in die Regionalliga?
Es wäre für den Waldhof sicherlich gut, sofern man finanziell das stemmen kann, und wäre auch für die Region gut, für unsere Region und vor allen Dingen für die, muss ich wirklich mal ansprechen, für die wirklich top treuen Waldhof-Fans, die dem Waldhof schon über Jahre jetzt oder fast schon Jahrzehnte die Stange halten und immer wieder rausgehen, auch in der Klasse jetzt in der Oberliga, finde ich fantastisch, und das haben die Fans sich auch verdient. Nur muss man etwas Geduld aufbringen, weil übers Knie abbrechen kann man gar nichts.
Wie sehen Sie unsere Chancen in dieser Saison auf den Aufstieg? Für die Hörer, die es nicht wissen, es steigt in der Oberliga Baden-Württemberg nur der Erste auf.
Das ist natürlich auch so eine fatale Sache. Normalerweise müsste der Zweite noch zumindest eine Relegationschance haben, dann wäre das wesentlich interessanter und man hätte auch bessere Möglichkeiten. Der Erste ist halt enorm schwer, Meister zu werden und gleichzeitig aufzusteigen. Im Moment läuft so ganz ordentlich für uns und ich glaube, wenn wir am Ende der Saison so stehen würden, dass wir aufsteigen können, ich glaube, ich wäre der Letzte, der es verhindern würde.
Frage ich ganz konkret, Ihrer Meinung nach, wo stehen wir denn am Ende der Saison?
Ist im Moment schwer zu sagen. Ich hoffe auf einen Platz, wo wir alle gern sehen werden.
Ja, jetzt ist mir der Ivo mit ein paar Fragen zuvor gekommen. Ich wollte eigentlich nochmal bei den Sponsoren anknüpfen und nochmal fragen, inwiefern der schlechte Ruf der Fans vom SV Waldhof, also jetzt weniger in Mannheim vielleicht als im restlichen Umkreis, dazu beiträgt, dass es schwer ist, Sponsoren zu finden.
Ich glaube, das ist nicht eine Frage, wo an den Fans hängt, sondern die allgemeine Situation in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass man vielleicht das Vertrauen zu dem Verein verloren hat. Ich glaube, wie gesagt, da muss man vorsichtig eine Aufbauarbeit leisten, um wieder diese Leute oder Unternehmen, die man vielleicht mal verärgert hat, wieder zurückzugewinnen. Und das braucht Zeit und braucht man auch Leute, die Verbindung zu diesen Unternehmen aufbauen können. Das ist ganz wichtig.
Jetzt nehmen wir mal an, wir würden Erste in dieser Saison. Da fragt Pusteblume, würden Sie denn im Falle eines Aufstiegs Trainer beim SV Waldhof bleiben?
Das kann ich im Moment wahrscheinlich nicht beantworten. Erstens muss man in der Regionalliga, gehe ich mal davon aus, dass man da unter professionelleren Bedingungen arbeiten muss, wie bisher. Sprich, man müsste aufgrund auch der Fahrten, muss man wieder, sage ich mal, zumindest den Halbtagsprofi einführen oder den Vollprofi. Und ob das möglich wäre, bin ich mir im Moment nicht sicher. Und ob das mit mir, ich muss erst einmal diese Runde überstehen, sage ich mal, so salopp.
Okay, bleiben wir bei dieser hypothetischen Frage. Stuart möchte in dem Zusammenhang wissen, ob Sie, sollte denn das Wunder Wiederaufstieg in die vierte Liga gelingen, sportlich wie auch finanziell, ob Sie dann bereit wären, sich von den Spielern im Stadion, vor allem Fans, den Schnorres abrasieren zu lassen?
Das ist gar keine Frage, zumal mein Schnorres nicht so stabil ist wie dem Heiner Brand seiner. Also fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, wenn der abrasiert ist.
Das heißt, das war ein klares Ja?
Ja.
Okay.
Zögerlich noch.
Ja, also ich glaube, so ziemlich alle Forumsfragen durch. Was wir noch offen haben, sind die auch eigentlich, ja gut, schon eine Standardfrage, aber trotzdem immer wieder interessant. Der Herr Loge will dann noch wissen, was aus Ihrer Sicht die drei Dinge sind, die den SVW zu einem besonderen Verein machen. Und der zweite Teil der Frage, was sind die drei positiven Dinge, die den SVW zu einem besonderen Verein machen?
Ja gut, ich denke, als allererstes, der SV Waldhof ist ein Traditionsclub. Der Waldhof-Fans hat, ich sage es jetzt mal so ganz salopp, hat richtig geile Fans. Wenn der Jürgen Klopp immer von geilen Fans spricht, kann ich auch das behaupten von unseren Fans, die uns früher schon unterstützt haben, die uns nach wie vor unterstützen. Und ich glaube, der SV Waldhof ist auch ein sehr gewachsener Arbeiterclub, der aus einem Arbeiterviertel rausstammt auf dem Waldhof. Und ich denke, das macht so einen Verein auch aus. Und ich war ja schon als Fünfjähriger, als Fußballer bin ich in den Verein eingetreten und habe in der Nähe gewohnt und bin durch einen ehemaligen Waldhofspieler auch, den Albert Preis, der damals B-Nationalspieler war, der bei uns nebendran gewohnt hat, der hat mir mal einen Ball geschenkt und hat gesagt, du kannst so gut kicken, du gehst mit zum SV Waldhof. Und somit war ich schon mit 5 Jahren beim SV Waldhof und habe da gespielt, bis ich 76 bis 78 zum Lizenzkader des SV Waldhof stieß in der zweiten Liga.
Ich würde noch gerne eine andere Frage einwerfen. Ich habe das nur zum Rande Carlos Frage mitgekriegt, weil wir ein bisschen die Plätze gewechselt haben in dem Zusammenhang, wie weit der Ruf der Fans und so weiter für die mangelnden Sponsoren verantwortlich sind. Ich persönlich finde es eine Unverschämtheit und auch eine Frechheit, immer wieder die Fans als negativen Grund anzuführen. Ich finde nämlich eigentlich, dass unsere Fans super sind. Und in dem Zusammenhang auch meine Frage. Persönlich fällt es ein bisschen auf, zumindest bilde ich es mir ein, dass die Mannschaft sehr, sehr spät in die Kurve kommt in den Heimspielen, obwohl sie eigentlich doch 90 Minuten lang, insbesondere von den Ultras, doch fantastisch unterstützt werden und bis sie dann endlich mal da ankommen, ist eigentlich schon fast gar keiner mehr da. Das finde ich ein bisschen schade, weil im Prinzip baut sich da auch nicht so richtig die Beziehung zwischen Mannschaft und Fans auf. Bilde ich mir das ein oder ist das so? Und wenn ja, Sehen Sie das auch so und muss man das nicht vielleicht mal ein bisschen anschieben, dass Sie sich trauen, auch zu kommen?
Ich glaube, zur Frage als solches, ich muss sagen, jetzt wo wir in Durlach waren, die Fans haben von dem Stadionsprecher bzw. dem Leiter der Pressekonferenz ein sehr, sehr großes Lob ausgesprochen bekommen, weil sagte er, der SV Waldhof kann alle Woche hier spielen, aus finanztechnischen Gründen. Und zum Zweiten sagt er, die Waldhof-Fans haben endlich mal Stimmung ins Thürnberg-Stadion gebracht. Also sehr, sehr positiv kamen die Fans auch in Linz an, in Durlach. Und ich denke, unsere Fans sind richtig gute Fans. Und wenn man überlegt, dass man in Nöttingen 1000 Fans dabei hat, kann man weit und breit so. Und ich glaube nicht, dass in der Drittliga bei vielen Vereinen so viele mitreisen wie beim SV Waldhof. Also die Fans sind absolut cool und gut. Die Fans sind auch teilweise manchmal sehr kritisch, mit Recht, keine Frage. Aber vom Grundsatz her haben wir sehr gute Fans und ich glaube nicht, dass man das an den Fans ausmachen sollte, dass wir keine Großsponsoren haben, weil das sind einfach andere Dinge, die da entscheidend sind.
Und der Teil, dass
die der Teil 2, dass die Fans, ich denke, nach dem Nigel-Spiel war es vielleicht etwas spät, aufgrund dessen, weil die Mannschaft auch enttäuscht war, dass man das Spiel noch in den letzten 2-3 Minuten abgibt, dass man eigentlich über 85 Minuten sicher in der Tasche hatte und könnte sogar noch ein zweites Tor nachlegen können. Ich glaube, da waren die Spieler im ersten Moment enttäuscht und wussten nicht genau, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht gehen. Sind ja auch viele junge Leute, die das gar nicht so kennen, wie man sich feiern lässt und die Rembelei und auf den Boden sitzen und Humba. Das kennen ja viele nicht, da müssen sich ja drauf gewöhnen. Aber ich glaube, in Nöttingen zum Beispiel war eher ich derjenige, der sich etwas entfernt hat und den Spielern diese Fans gegönnt habe, weil die Spieler waren sofort bei den Fans und haben auch das ganze Theater, die ganzen Automatismen, die sich da eben einspielen bei solchen Siegen, klar, haben das mitgemacht. Aber ich werde in Zukunft darauf achten, werde die Spieler sofort nach dem Spiel, ob Sieg oder Niederlage, zu den Fans schicken.
Ja, also ich finde, das gehört ein bisschen dazu, das respektiert doch auch ein bisschen die Leistung, die die Fans dabei bringen, also ich finde es schon enorm, was die Kurve so, also wie gesagt, die Ultras sind der Motor für das Ganze, aber ich finde es schon echt enorm und ich finde, es ist so ein unbefriedigender Abschluss, dass dann wir gehen runter und die gehen in ihre Kabine rein und dann wird noch am Schluss noch 20 da, die abklatschen, das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
Nee, das soll da auch so nicht sein, also man soll schon dankbar sein, dass wir so top unterstützt werden von den Fans und ich glaube, die Mannschaft weiß das auch zu schätzen. Also bin ich überzeugt.
So, wir haben fast alles durchbekommen, was hier an Fragen von außen hereinkam. Nicht jede Frage konnten wir beantworten. Die Zeit war leider mal wieder zu kurz. Darf ich Sie bitten, eine Frage noch in möglichst einem Satz zu beantworten? Nämlich Wilmar Santos möchte wissen, was Sie denn emotional mit dem SVW verbindet.
Emotional. Das ist meine Heimat.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Hollig, dass Sie heute Abend hier waren. Ich fand es zumindest sehr interessant. Ich hoffe, die Hörer da draußen auch. Dasch, du wolltest noch sagen?
Nein, ich wollte mich auch bedanken und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Saison.
Vielen Dank, hat vielen Spaß gemacht.
So, ich möchte dann noch auf den Samstag hinweisen. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Um 15 Uhr spielt der SV Waldhof im Badischen Pokal das Achtelfinale gegen den VfR Üsigheim. Das liegt in diesem Stadtteil oder ein Ortsteil von Kühlsheim bei Tauberbischofsheim. Den Samstag drauf haben wir ein Heimspiel gegen die TSG Balingen um 15.30 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Da seid ihr alle recht herzlich eingeladen und aufgefordert, unsere Mannschaft zu unterstützen. Unsere nächste Sendung hört ihr wieder am 3.11. Wir haben vermutlich schon einen Studiogast, aber das sage ich dann erst, wenn es ganz sicher ist. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Vielen Dank nochmal, Herr Hollig. Am Mikrofon waren heute
der Ivo,
der Dasch,
der Schredder
und der Kallo. Bis dann.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich.
Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, beim Heimspiel im Block. 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir. Hier die Siegeslieder, ja, wir stehen hinter dir. Auch in der vierten Liga, wir sind im Wald auf Feuer, neben die Nummer 1.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.